Der Euro ist an Schwäche momentan kaum zu überbieten. Der Dollar hingegen sehr stark, mit der Tendenz noch viel stärker zu werden. Wo wir da gerade stehen, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast in Forex. Ich bin Milan Dahl, ich begrüße Sie ganz herzlich hier von den Molukken. Ja, ich habe mich endlich mal aus Bangkok wegbewegt und ich habe wieder den Abenteurer in mir entdeckt. Jetzt haben Sie vielleicht schon gewundert, warum ich etwas später überhaupt erst veröffentliche. Es liegt daran, weil die Flüge einfach nicht anders ging und ich dementsprechend einfach etwas später jetzt aufzeichnen muss. Ich hoffe, das ist jetzt kein Beinbruch. Auf der anderen Seite sind wir eher auch im mittelfristigen Aspekt, von daher sollte das alles auch schon so hinhauen. Ja, ich hatte schon angedeutet, ich gehe ja tauchen. Ich war ja bis gestern auf, oder bis heute Morgen vielmehr, auf Ternate, der Gewürzinsel oder einer der Gewürzinseln. Und tauchen war wunderbar. So viel kann ich schon mal verraten. Sie sehen es hinter mir. Ich bin jetzt eine Insel weiter geflogen nach Ambon. Ambon mache ich jetzt keinen Tauchen, ein bisschen die Insel angeschaut. Und am Ende, Sie sehen es hinter mir, vulkanisch sieht es aus. Wir haben natürlich überall Meer. Es sind ganz viele kleine Inseln, die Inselkette der Molukken unterhalb der Philippinen, oberhalb von Papua-Neuguinea. Da liegt das Ganze verortet und gehört zu Indonesien. Die Menschen ganz herzlich. Alle sind sie natürlich super neugierig und offen gesagt. Ich bin mit einem Freund hier unterwegs. Wir sind die einzigen Westler, die ich hier gesehen habe. Also das scheint noch nicht so erschlossen zu sein. Auf der anderen Seite, man spricht Englisch, wenn nicht unbedingt gut und fließend, aber ganz ehrlich, wo soll es herkommen, wenn nicht so viele Westen herkommen? Da bin ich schon erstaunt überhaupt, dass hier so einiges geht. Falls es Sie mal in die Richtung verschlägt, ich kann es wirklich empfehlen. Die Hauptbeschäftigung allerdings ist tatsächlich ober- bzw. auch unter Wasser. Das muss dann natürlich auch ganz klar sein, aber eins kann ich verraten, das lohnt sich auf jeden Fall. So, genug dazu. Jetzt lasst uns mal in die Daten reingehen der aktuellen Woche, aber auch das mal anschauen, was uns in der kommenden Woche erwartet. Ja, was waren die wichtigsten Themen bislang? Natürlich der Verbraucherpreisindex aus Deutschland, 2,6% haben wir mittlerweile, von 2,2% sind wir hochgekommen. Also eigentlich nicht wirklich positive Nachrichten und eigentlich, wenn wir auf die Eurozone schauen, 2,2, 2,4 dann am Dienstag, auch da eine Steigerung. Sollte man sich langsam mal Sorgen machen, inwieweit es jetzt hier für die EZB nicht mal so langsam Handlungsbedarf gibt im Sinne von Zinserhöhungen. Denn offensichtlich sind die Zinssenkungen noch nicht wirklich so durchgekommen in die Inflation, wie man es sich vielleicht wünscht. Jetzt kommt sie zurück. Ja, das mag an vielen Dingen liegen. Ja, klar, über den starken Dollar, den entsprechend schwachen Euro, wird alles, was über den Dollar gepreist, importiert wird, teurer. Ja, liegt in der Natur der Sache. Dazu zählen zuallererst mal Energie, dazu zählt Öl, dazu zählen eine ganze Reihe anderer Rohstoffe, die eben im Dollar laufen. Und damit schlägt sich das natürlich automatisch nieder. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass eben natürlich grundsätzlich die Inflation ja noch lange nicht vom Tisch ist. Das muss man eben auch sagen. Und das ist so ein Thema, das auch am Mittwoch dann auf den Tisch kam. Das Sitzungsprotokoll der Fed wurde veröffentlicht. Und was wurde daraus, was konnten wir daraus lesen, dass am Ende einige Mitglieder der Fed eben auch noch nicht wirklich davon überzeugt waren, dass die Inflation wirklich zurück ist oder bekämpft ist oder vorbei ist und dass sie eben wieder zurückkommt und eigentlich schon fast dafür waren, Zinsen zu erhöhen, aber das eben noch nicht bekommen haben, heißt also am Ende, wenn wir jetzt auf den Dollar schauen, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass der Dollar weiterhin stark ist, weil hier eben Gewehr bei Fuß offensichtlich schon gestanden wird, um die Zinsen statt zu senken, worauf alle warten, zu erhöhen. Wie das in den Märkten ankommt, das werden wir dann ja sehen, aber für den Dollar momentan doch durchaus spannend und dementsprechend ist das eben das, was daraus folgt. Tja, heute am Donnerstag gibt es nicht so wahnsinnig viel, wir haben den Nationalfeiertag heute in den USA. Ich glaube, Jimmy Carter wird betrauert, der Tod von Jimmy Carter wird nochmal betrauert, ja. Und von daher ist da nicht so wahnsinnig viel los. Sollte dann auch auf den Freitag durchschlagen. Man nimmt ja gerne mal den Brückentag. Nachvollziehbar. Und dementsprechend das Einzige, was wirklich interessant sein könnte, sind die Non-Farm Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Das wäre für den Freitag dann so ein Thema, wo grundsätzlich ja mit Volatilität gerechnet werden sollte. Und natürlich auch die Arbeitslosenquote, die im gleichen Atemzug veröffentlicht wird. Hier sind wir 4,2%, sollte auch unverändert bleiben. So die Annahme, schauen wir mal, wie es da kommt. Aber im Großen und Ganzen, die US-Wirtschaft scheint robust momentan zu sein. Von daher sollte sich da nicht wirklich was ergeben. Ja, in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche, was wartet da auf uns? Wir haben den Erzeugerpreisindex aus den USA, der mit 3,0 hier erstmal so ansteht. Eine Prognose aktuell gibt es noch nicht. Fakt ist, sollte der anziehen, wird sich das zwangsläufig dann auch durchschlagen auf die Verbraucherpreise. Denn was teuer erzeugt wird, kann auch nur noch teurer verkauft werden. Und dann geht es eben weiter auf den Verbraucherpreisindex in den USA. 2,7% haben wir. Jetzt ist eben die große Frage, ist die Tendenz aus Europa übergreifend auf die USA? Das wird sich dann zeigen. Fakt ist, sollte die Inflation jetzt auf 2,9 gehen oder vielleicht sogar 3,0, dann heißt es anschnallen, dann ist nämlich wirklich die Frage tatsächlich, wird die Fed eventuell statt senken tatsächlich erhöhen? Und dann, offen gesagt, dürfen wir uns auf eine Achterbahnfahrt in den Märkten gefasst machen. Fakt ist, auch die Indizes sind ja momentan etwas, naja, wie soll ich sagen, zurückhaltend im Mindesten. Ja, also es geht nicht wirklich aufwärts, stattdessen geht es abwärts. Momentan muss man eben sehen, wie sich das Ganze dann weiter gestaltet. Das allerdings könnte schon einer der Gründe sein, dass es die Marktteilnehmer dann lieber mal an die Seitenlinie stellen und sich abwartend zeigen. Ja, dann geht es nochmal in die Verbraucherpreisindex für Deutschland, 2,6%, wie gesagt. Ja, muss man gucken, ob man da nicht was anderes sieht, aber es sollte eigentlich auch dann an die Vorwoche angehen. Die Einzelhandelsumsätze für die USA sicherlich auch nochmal interessant, aber glaube ich interessanter auch die Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, was es da so gibt, muss man eben sehen. Und dann wird nochmal aus der Eurozone das Ganze über die Inflationsrate letztendlich diskutiert. Tja, also eigentlich nicht wirklich viel. Ich glaube, der spannendste Termin für die kommende Woche definitiv die Inflationsrate für die USA. Da darf man gerne mal die Luft anhalten und genauer hinschauen, weil das kann der Gamechanger werden. Wird sich zeigen, aber da darf man definitiv jetzt nicht zu euphorisch sein aus meiner Sicht, denn da kann die ganz böse und üble Überraschung schon kommen. Auf der anderen Seite große Chance natürlich auch, ja, sollte die Inflation deutlich runtergehen unter den Erwartungen sein, die ja noch nicht veröffentlicht sind, dann könnte sich das Ganze eben nochmal entschärfen, der Dollar nachgeben und die Aktien eine weitere Rallye-Stufe erreichen. Tja, so eng ist das dann beieinander. Schauen wir mal in die Charts, wo wir da aktuell stehen, aber vorher noch mal einen Blick auf das FedWatch-Tool, um mal zu gucken, wo eigentlich so die aktuelle Meinung hingeht. Ja, wie gesagt, schöner Blick ins FedWatch-Tool. Sie sehen die Mehrheit, 94,1%, die überwiegende Mehrheit der Befragten, der Teilnehmer hier, gehen einfach davon aus, dass die Fed gar nichts macht. Eine Erhöhung ist hier gar nicht erst angemeldet oder angezeigt und eine Zinssenkung. Vorsichtige 5,9% wagen sich da mal aus der Deckung. Heißt also, der Markt geht davon aus, dass alles unverändert bleibt. Fair enough. Und das bedeutet eben auch für den Dollarindex, in den wir jetzt direkt reingehen, dass es hier auch keinen wirklichen Korrekturbedarf gibt. Denn wir müssen uns halt auch überlegen, der Dollar bleibt ja nach wie vor relativ stark verzinst im Verhältnis zum Beispiel auch gerade zum Euro. Ja, und ja, auch wenn man sich die anderen Währungen anschaut, die sind ja gar nicht mehr so stark verzinst. Ja. Da braucht man auch nicht den Blick nach Japan zu werfen, wo wir 0, irgendwas sind, sondern ja, der Dollar spielt eben hier die erste Geige. Und das erklärt im Endeffekt die Idee auch hier weiterhin, dass der Dollarindex ja weiterhin stark bleiben sollte. Aus meiner Sicht hier erstmal mit dem Zwischenziel bei 110 knapp, ja, so in dem Bereich, um dann final auf 113 hochzulaufen. Es braucht doch ein Stück. Aber Sie sehen, ich bin beim letzten Mal davon ausgegangen, dass wir eigentlich noch ein Stückchen runterdippen könnten, um dann durchzustarten, ja, einfach weil wir hier schon so ein bisschen ja, Distributionslunte sehen, ja, so ein bisschen Schwäche sehen. Das könnte, hätte sein können, dass man so runtergeht bis in diesen Bereich, dieser Hoch, ja, dieser letzten Hochpunkte hier, so bei 107, aber nichts da. Ja, der Dip ging nur bis auf den Ausbruchsbereich auf 108, ja, so Pi mal Daumen, im genauen Bereich 107,57. Um dann direkt wieder hochgekauft zu werden in der aktuellen Woche. Und das ist ein deutliches Zeichen von Stärke. Das heißt einfach, dass es hier jetzt mehr oder weniger aus meiner Sicht fast schon nahtlos anschließen könnte, um auf die 110 Dollar loszugehen. Und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite für den Euro wiederum nichts Gutes. Schauen wir uns den mal an. Ja, der Euro liegt ja direkt an einer Unterstützungslinie, die aber auch schon durchbrochen hat, letzte Woche und in der aktuellen Woche wieder. Hier ging es nochmal hoch. Ja, Sie sehen es, wenn ich das mal hier so entsprechend festhalte. Hier ging es nochmal hoch. Und ich hatte hier entsprechend festgehalten, an dem Punkt entscheidete sich und da, also bei rund 1,045, 1,04 glatt. An der Stelle kann man sich mal nach Short-Signalen umschauen und wir sind hier ins Hoch gegangen, 1,04,37. Ja, das war ja die Analyse aus dem Tageschart, dass man da eben hätte schauen können. Ja, und was sehen wir? Ja, danach ist es sofort wieder runtergelaufen, die Unterstützung ist gebrochen. Und es sieht auch offen gesagt nicht danach aus, dass die jetzt ja nochmal wieder zurückerobert wird, sondern es scheint mir, dass sie für den Wochenschluss auch gebrochen bleibt. Damit ist sie einmal gebrochen, zweimal gebrochen. Eis ja, bestätigt, der Widerstand bestätigt, Damit ist das nichts Gutes für den Euro. Was jetzt eigentlich passieren kann, und damit bleibt es eigentlich auch bei der Prognose, bei der Idee vom letzten Mal, dass natürlich jetzt das Vorwochentief angestrebt werden sollte. Ja, das ergibt sich eigentlich aus der Natur der Sache heraus. Ja, also das heißt, dass wir hier irgendwo über 1,0220 sprechen. Von dort aus darf es nochmal hochgehen, einfach um nochmal hier auch dieses Tief, oder das Tief, den Widerstand zu testen. Und final sollte das dann dem Euro den Push geben, auf die Parität zu laufen. Das ist die Idee, die sich hieraus herleiten lässt. Deshalb gehe ich hier nochmal in die Markierung rein. Alles, was so irgendwo nochmal bei rund 1,03, ja, 1,03, 40, 50 ankommt, kann definitiv geprüft werden, ob sich eine Short-Situation ergibt. Ich spreche bewusst so, natürlich kann er ja keine Handlungsanweisung oder Empfehlung geben, sondern nur eine Beobachtungsempfehlung. Und da gilt es eben wirklich zu sehen, wo gibt es Umkehrsignale, die valide sind, mit denen man auch was machen kann. Gehen wir dazu mal in den Tageschart rein. Und hier sehen wir im Endeffekt die Idee genau aufgegangen. Ja. Also hier ging es hoch am Freitag. Ja. Hier wurde dann veröffentlicht ja, am Donnerstag die entsprechende Analyse. Dann ging es am Freitag hoch, der Montag dann stark. Ja, und dann am Dienstag ging es direkt wieder zurück. Schöner klassischer Abpraller. Am Widerstand, ja, okay, dann gibt es am Donnerstag, am Mittwoch noch ein bisschen Gegenwehr, aber im Großen und Ganzen, das Schicksal aus meiner Sicht des Euro ist besiegelt, auch wenn, und das könnte eben jetzt wiederum den entsprechenden Bereich für uns hier darstellen, auch wenn es jetzt durchaus möglich wäre und auch möglich ist, dass sich der Euro nochmal so ein Stückchen erholt, nochmal hier reinkommt. Und hier so den ganzen Bereich bei rund 1,088, sie vielleicht knapp 1,04 anlaufen könnte. Sie sehen es, das sind so die Tiefpunkte dieser Kleinkonsolidierung, um von dort aus dann abzutauchen und den Bereich bei 1,02 zu testen. Dann von dort aus in die Wochenanalyse überzugehen. Das wäre so eine Idee, die man mal damit verweben könnte. Das kann man sich dann im Tageschart anschauen. Dann kann man auch mal den Stunden- oder 4-Stunden-Chart, je nachdem, zu Rate ziehen, um dann entsprechend die Signale daraus halt auch rausfiltern zu können. Aber im Großen und Ganzen, ob es jetzt noch ein bisschen hochgeht oder direkt weiter runterfällt, es ändert nichts daran aus meiner Sicht, dass der Euro prädestiniert dafür ist, auf die Parität zu fallen und aus meiner Sicht auch relativ kurzfristig. Relativ kurzfristig heißt, da reden wir über das erste Quartal. Ja, dass wir uns ja auch richtig verstehen, dass erste Quartal, aber eher wahrscheinlich im Februar schon. So aus meiner Sicht, und ich denke, es ist relativ greifbar, Sie sehen es, es ist bei 1,03, wenn es jetzt auf 1,04 geht, ja, das ist dann schnell gemacht, so ein Absturz. Ja, hier sehen wir ja innerhalb von 1, 2, 3 Tagen wurden ja auch mal kurz von 1,044 auf 1,022 das Ganze abgewickelt. Von daher kann das relativ zügig gehen, wenn der Bruch ja erstmal stattgefunden hat. Dann gehen wir zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Auch das ist eigentlich ein Klassiker. Hier bahnt sich eine Situation, die ich die ignorierte Kerze nenne. Wer regelmäßig reinschaut, kennt das Ganze ja auch. Und die Idee ist eigentlich, dass wir hier eine Einperiodenkorrektur haben, ja, die dann im Endeffekt so na, der Systematik Aufwärtskorrektur und Fortführung der Aufwärtsbewegung innerhalb einer kurzen Zeitspanne. Ja, das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und es sieht so aus, als ob das Ganze auch bestätigt ist. Muss natürlich auch Wochenschluss bestätigt werden. Und dann haben wir im Endeffekt hier auch direkt ja, den Weg nach oben frei. Heißt also, eigentlich wäre das die Idee, die man hier jetzt heranlegen kann, mit der Option, dass es dann Ob das jetzt so zügig nach oben läuft oder mit Schwüngen, das sei mal dahingestellt, aber das ist dann relativ klar und deutlich auf die 162 und darüber hinausgehen sollte. Das ist so die Idee, die sich förmlich anbietet. Wenn man hier jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie Interesse an diesem Trade, dann wäre der Stop-Loss auch aus technischer Sicht machbar unterhalb des Tiefs bei 156,02. Ja, wenn man auf die 2 zuerst guckt. Also 156,02, darunter wäre der Stop-Loss gerechtfertigt. Und Sie sehen es recht aggressiv, aber erlaubt dann schon mal entsprechend vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis von ungefähr 1:2. Ja, was ja durchaus dann schon mal ganz okay ist. Schauen wir mal in diese Idee rein. Also hier sehen wir die Aufwärtsbewegung, dann sehen wir die Korrektur. Das ist diese Einperiodenkorrektur auf mehrere Tage gestreckt. Jetzt ging es von dort aus wieder hoch. Von daher, da soll dann der Stop-Loss liegen. Und Sie sehen, macht auch durchaus Sinn, hier von der technischen Seite her das auch entsprechend abzuleiten. Damit gehen wir in das Pfund, also britisches Pfund zum US-Dollar. Und auch hier machen wir auf den Weg nach Süden. Ich meine, es ist immer die gleiche Geschichte, fairerweise. Der Dollar ist stark und alles, was dagegen gestellt wird, ist automatisch schwach. Die Frage ist dann bloß, wie schwach? Und die Frage lässt sich für den Euro, genauso wie für den Yen, relativ klar besprechen. Insbesondere für den Euro, aber auch eben entsprechend für das Pfund. Und ich nehme es schon mal vorweg, auch natürlich für den australischen Dollar. So, jetzt gehen wir nochmal ran und schauen uns das Ganze an. Wir stehen genau an einem Unterstützungsbereich, den verschiebe ich jetzt mal ein Stückchen nach unten, damit es auch ein bisschen deutlicher, ausgegehen von dem letzten Tief, ja, das wir hier im April 24 erreicht haben. Ja, das ist hier nochmal so ein relevantes Tief und kein Wunder, dass hier dann dementsprechend der Markt hochläuft, aber Sie sehen, das ist jetzt nicht unbedingt Kaufdruck und pure Begeisterung, das ist eine technische Korrektur, das sind Gewinnmitnahmen. Klar, wenn man hier oben beim Evening Star oder beim Doji schon eingestiegen ist an der 200-Tage-Linie, dann nimmt man eben seine Gewinne mit. Hier haben wir eine Einperiodenkorrektur, Sie sehen, so sieht das dann aus oder kann es aussehen, ja, und das wäre hier die Idee, die man dann hier hat. Deshalb, ja, aus meiner Sicht für das britische Pfund kann es jetzt erstmal wieder nach oben laufen, Stückchen, nicht wirklich gravierend. Ja, das kann hier entsprechend der Eröffnungskurs sein, der dann nochmal irgendwie angelaufen wird. That's it. Also aus meiner Sicht auch hier, ja, selbst wenn es eine kleine Korrektur nochmal nach oben gibt, aber im Großen und Ganzen sollte hier jetzt nicht wirklich Euphorie aufkommen. Und eigentlich ist auch hier der Bereich 1, 21, 30, 20, je nachdem, ja, Sie sehen, ist ja auch ein Bereich, als nächstes Ziel relativ deutlich im Buch stehen. Ja, also darauf kann man sich, denke ich, hier mal so einschießen. Von mir aus auch 1,20. Ja, Sie sehen es, das ist ja der Unterstützungsbereich. Müssen wir schauen, wo dann hier die ersten Käufer wieder zurückkommen. Unfairerweise, idealerweise geht das Pfund dann im Anschluss erstmal wieder deutlich nach oben. Allein, ich mag es noch nicht glauben. Heißt also, selbst wenn es nochmal nach oben geht, wäre es eher nur eine Korrektur auf dem Weg nach oben. Unten zu weiteren Tiefs und dann schauen wir uns mal die 1,18 und darunter an. Also, das ist so die Grundidee, mittel- oder kurzfristig vielmehr erstmal die 1,21, 1,20, irgendwo in dem Bereich mit dem Abpraller dann nach oben und wenn wir dann auf 1,25 tatsächlich wieder kommen sollten, wäre das aus meiner Sicht eher eine Möglichkeit nochmal zu verkaufen, als dass man sich jetzt hier über den steigenden Pfund freuen sollte. Ja, weiter geht's mit dem US-Dollar zum kanadischen Dollar. Gehört jetzt mittlerweile fest zum Team dazu, weil es eben einfach wirklich interessant ist, auch hier zu sehen, wie sich der Dollar, der US-Dollar, aus dieser langen Seitwärtsbewegung rausbewegt hat. Und jetzt einfach nur die Frage, wie tief kann eine Korrektur gehen? Aktuell sind wir in der Korrektur. Ja, weil klar, wir sind wirklich hochgelaufen. Hier auch nochmal ignorierte Kerze, zweimal. Ja, so kann das dann aussehen. Und jetzt ist die Frage, schaffe die nächste ignorierte Kerze? Wäre eine Möglichkeit. Oder ist es der wohlverdiente Lauf nach unten, die wohlverdiente Korrektur für den US-Dollar? Jetzt muss man natürlich sagen, warum sollte jetzt auf einmal der kanadische Dollar deutlich stärker sein als der US-Dollar, um den US-Dollar wirklich in die Tiefe zu schicken? Heißt also in den ganzen Bereich von 1,41, was ein erster Unterstützungspunkt wäre, oder gar auf die 1,3870, was eigentlich dringend notwendig wäre zu testen. Aber wo soll es herkommen? Ja, da muss man beide Sachen wieder zusammenwerfen, fundamental und eben auch technisch. Technisch, bitteschön, ja, unbedingt, fundamental. warum? Ja, und das ist eben die Frage, das bedeutet im Endeffekt, wenn eine Korrektur wirklich kommt, die über diese eine Periode hinausgeht, dann reden wir aus meiner Sicht maximal über die 1,41, 50 oder 1,41, glatt 1,41,20, je nachdem, um von dort aus durchzustarten. Da kann man als Korrekturfreund eigentlich schon froh sein, wenn der Dollar es da, der US-Dollar es bis dahin schafft und der kanadische Dollar bis dahin Muskeln zeigt, ja, und nicht irgendwie völlig hier in sich zusammen kollabiert. Im Großen und Ganzen sollte das Ganze aber nicht wirklich den US-Dollar davon abhalten, auf die 1,46 hochzulaufen. Ob er das jetzt tut, als ignorierte Kerze oder im Anschluss nach der ersten Korrektur, also der Pfennigen hier, das sei mal dahingestellt. Aus meiner Sicht ist das der Weg, auf den wir uns fokussieren können, wo man hinschauen sollte. Was dort passiert, das wird sich dann zeigen. Da kommt eben wieder die Frage, wie sieht es aus mit den Inflationszahlen in den USA? Was gibt es Neues an Spekulationen über die Fed, vielleicht irgendeine Aussage? Ja, da kann ja einiges wieder zusammenkommen, um den US-Dollar dann in die Korrektur zu schicken. Und dann ist auch hier die Frage, wo könnte die dann landen? Und da bietet sich natürlich als allererstes mal an, der Ausbruchsbereich, von dem wir hier kommen, ja, vielleicht zum Bounce nochmal nach oben. Und da sehen Sie, da könnte man so ein Doppeltop, eine M-Formation, eine Schulterkopf-Schulterformation vielleicht daraus formen. Und dann wäre so eine Idee wiederum die 1,41, was den US-Dollar gegenüber den kanadischen Dollar, Sie sehen es schon, in eine Seitwärtsbewegung führen könnte. Es ist natürlich alles eine bloße Annahme, aber wir müssen das Ganze mal so ein bisschen vorstellen können, ja, wie das alles in dem Zusammenspiel dann eben auch ist. Dann ist das durchaus eine realistische Annahme, dass man dann eben ähnlich wie beim Gold seinerzeit, ja, ewig in der Seitwärtsbewegung ist, dann einfach das ganze Geschehen eine Stufe höher verlagert und sich dann dort seitwärts auch bewegt, was auch irgendwo greifbar ist und sinnvoll ist. Schauen wir mal, ob es so kommt. Zunächst mal kurzfristig sehe ich erstmal die Bewegung nach unten als durchaus möglich, allerdings genauso möglich, wenn nicht sogar zu favorisieren, die ignorierte Kerze, die dann heißt, in der kommenden Woche könnte die dann eigentlich schon rausgenommen werden. Heißt also, mit Shorts gegenüber dem US-Dollar wäre ich aktuell mehr als zurückhaltend. Damit gehen wir in den australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar, der sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Aber auch erwartungsgemäß nicht mit Ruhm bekleckert. Muss man einfach sagen, wir hängen am Unterstützungsbereich bei rund 62 US-Dollar-Cent, sind doch mal hier hochgelaufen in der aktuellen Woche. Auch hier, genau wie die Idee war, und ich hatte ja beim letzten Mal schon markiert, okay, selbst wenn es auf die 0,6330 oder sowas geht, das wäre eher was zum Verkaufen. So weit hat es der australische Dollar gar nicht erst geschafft. Tatsächlich, ich bin ganz erstaunt. Tatsächlich ist es mehr oder weniger direkt an diese Linie rangelaufen, die ich, so und jetzt verrate ich mal die Tricks der technischen Analyse, hier verortet habe. Da, Sie sehen es, an den Unterstützungen, an den Schlusskursen, an den Tiefpunkten und hier haben wir den Schlusskurs und den Öffnungskurs, das war meine Orientierung. Ja, und zack, sehen Sie, da ist der Markt hingelaufen. Also es ist auch kein Hexenwerk, kann man lernen im Übrigen, wer da Spaß dran hat. Ja, dann kann man sowas dann zusammenbringen. So, und dann wäre hier eine gute Short-Gelegenheit und wir sind auch hier dabei durchzubrechen und uns von diesem eigentlich doch relativ langfristigen Unterstützungsbereich, Sie sehen es, da waren wir hier zuletzt im Oktober 22, auf die nächste Stufe zu gehen bei rund 60 Dollar Cent, US-Dollar Cent. Und die habe ich jetzt einfach nur mehr oder weniger willkürlich da reingelegt, weil ich mir irgendwo mal entscheiden wollte und da habe ich mich für die runde Zahl entschieden, die im Bereich von Öffnung und Schlusskurs, Schlusskurs und Öffnungskurs von irgendwann 2020 liegt, März 2020, also knapp 5 Jahre alt das Ding. Und das wäre so eine Orientierung, an der man sich dann mal so festhalten könnte. Sollte die nicht reichen, naja, Sie sehen es selbst, ja, dann geht es noch tiefer. Heißt also, der australische Dollar ist momentan eher ja, ein Schwächekandidat. Jede Zwischenkorrektur lädt förmlich ein zum Verkauf. Und dementsprechend sollte man ihn auch so halt beobachten. Und zu guter Letzt in den Währungen. Wir gehen in den US-Dollar zum Schweizer Franken. Der US-Dollar hält sich auch hier wacker, muss man wirklich sagen. Wir laufen ja schon seit geraumer Zeit, hier seit September 23 ging es ja so los, seitwärts. Ja, oder eher so vom Juli, wie auch immer. Aber die Definition einer Seitwärtsrange. Ja, also mehr kann man dazu gar nicht sagen. So sieht die dann eben aus. Und es ist eben die Frage, schafft der Dollar es sich nachhaltig, langfristig daraus zu befreien oder eben nicht? Und ich bin skeptisch. Nachhaltig bedeutet ja eben wirklich auch hier eine Stufe höher zu gehen. Und am Ende ändert sich ja im Verhältnis Schweiz-USA auch nicht wirklich viel. Ändert sich im Verhältnis Schweizer Franken-US-Dollar nicht wirklich viel. Und das heißt, im Endeffekt sollte das alles eigentlich jetzt ja noch bis nach oben laufen. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Ja, heißt also, die rund 93, 94 Rappen, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber das sollte aus meiner Sicht eher dann dafür sprechen, dass der Dollar dann wieder zurückfällt. Allerdings momentan jedenfalls aus der Sicht momentan nicht auf die rund 84 Rappen, sondern nur auf den Zwischenbereich bei rund 87 Rappen, 40, 50. Sie sehen es, ist einmal die Mitte der Range und dann haben wir hier aber auch schon entsprechende Tiefpunkte, die man hier wunderbar miteinander kombinieren kann. Und das wäre aus meiner Sicht so ein natürliches Korrekturziel. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass der US-Dollar zum Schweizer Franken sich eben in dem Bereich aufhält. Ja, trotzdem schon eine kleine Stufe höher, immerhin ein Teilgewinn sozusagen, um ja, sich dort halt über die Zeit erstmal zu bewegen. Wäre so eine Idee. Das heißt also, ich wäre jetzt noch nicht wirklich short für den US-Dollar. Zu fehlt einfach auch Signale. Und die Gefahr ist eben groß, dass er nochmal darüber schießt, auch über die 200-Wochen-Linie geht, aber eben nicht nachhaltig. Also das wäre wirklich eine Überraschung. Und dementsprechend wäre das eine Idee, wo man dann sagen kann, okay, mal gucken, ob sich ein Short lohnt, ob es entsprechende Verkaufssignale gibt. Damit ist Raum fürs Gold und das Gold zeigt sich nach wie vor stark. Unabhängig davon, ob der Dollar jetzt stark ist, und das finde ich nach wie vor erwähnenswert, ja, es besteht immer noch die Verbindung US-Dollar-Gold, aber es gibt offensichtlich eine völlig andere Stufe, auf der diese Verbindung steht. Und ich sage es immer wieder, er hat es auch in der Jahresbetrachtung gesagt, die erste Idee war, dass man sich so irgendwo zwischen 2100 und vielleicht 2400, 300 bewegt. Aber das Ding ist vom Tisch, sondern jetzt bewegen wir uns offensichtlich zwischen 2500, wenn überhaupt, und dem, was auch immer hier kommen mag, sagen wir erstmal 2800 Dollar. Ja, das heißt, die Korrektur, die irgendwann mal eigentlich anstand, die ist jetzt nur so über die Zeit gelaufen. Das heißt, wir sind hier über die Seitwärtsbewegung gegangen im April 24 bis zum August 24. Wir haben hier mal kurz preislich korrigiert, korrigieren aber mittlerweile wieder zeitlich. Und dementsprechend ist der gesamte Korrekturbedarf eigentlich abgeschlossen. Die Linie, die 200-Tage-Linie läuft auch jetzt mittlerweile immer mehr hinterher und kommt so langsam ran. Gut, die 200-Wochen-Linie, die braucht doch ein bisschen. Aber es sieht mittlerweile alles danach aus, dass dieses ganze Überkaufte im Gold abgebaut, abgearbeitet, ausgeatmet wird. Ja, jetzt war ich ja tauchen und da macht man halt so einen Sicherheitsstopp, um das Gasgemisch im Körper wieder auszuatmen. Ja, so, man bleibt einfach stehen und wartet einfach ab, bis sich das Ganze eben wieder normalisiert. Dann geht es nach oben. Und so kann man sich das Ganze eben auch vorstellen. Und es muss jetzt nicht gravierend schnell gehen, sondern es kann sich so hocharbeiten, bis wir bei den 2800 sind und darüber hinaus. Ich bin momentan tatsächlich der Meinung, dass wir die 3000 sehen. Vielleicht sogar im ersten Quartal. Eher aber wahrscheinlich aus meiner Sicht im ersten Halbjahr. Das wäre so eine Idee, mit der man sich dann beschäftigen kann. Und das heißt, dass eigentlich wir hier Kaufkurse sehen, momentan, das wäre so eine Möglichkeit, zumal man so ein Stop-Loss hier liegen haben könnte, unterhalb von 2540, so ein bisschen Puffer, wenn man ein bisschen konservativer ist, da legt man unter die 2500 den Stop, hat immer noch genug Raum, um dann weiter nach oben zu laufen und das Ganze eben weiter zu begleiten. Heißt also eigentlich ganz interessant momentan, insbesondere wenn man kurzfristig ist, da geht man ja aus dem Wochenchart raus in den Tageschart, da könnte man hier durchaus entsprechend interessante Situationen finden, mit der Option dann eben auf steigende Kurse sich zu fokussieren. Das wäre eine Möglichkeit, mit der man arbeiten könnte. Wenn man ganz kurzfristig unterwegs ist, dann wäre in 2600, ja, so in dem Bereich, so ein Stop-Loss-Level, mit dem man sich mal dann beschäftigen kann. Und wie gesagt, aber das Ganze wäre eben kurzfristig. Dementsprechend ist hier eigentlich die Idee erstmal vom Tisch, dass es nochmal nach unten korrigiert, sondern eigentlich geht es jetzt hier so darum, ja, zittert sich das Gold nach oben um dann auszubrechen. Und danach sieht es aus meiner Sicht momentan eher auch aus. Damit der Blick ins Silber. Auch Silber zeigt sich stark. Hier sind wir an der Unterstützung bei rund 30, 29, 70 hängen geblieben, immer wieder runtergetaucht, hochgekauft worden. Und daraus basiert ja auch die letzte Idee, ja, dass wir hier eben einfach weiter nach oben laufen können, rund 32 Dollar und fortfolgende. Also das Abwärtsszenario hier auch vom Tisch. Die Idee war, dass wir über die 32 gehen, hier auch diesen Hochbereich bei rund 32, 70 nochmal antesten, um von dort aus dann nach unten durchzustarten, heißt also nach unten zu korrigieren. Das überzeugt mich momentan nicht mehr. Ich gehe mittlerweile davon aus, bei der aktuellen Stärke, ja, Sie sehen es auch, könnte man hier auch so eine Trendlinie reinziehen, ja, wenn man das wollte, will ich jetzt nicht, aber einfach mal, um das zu visualisieren. Ja, die Idee ist, dass wir jetzt eben nochmal auf die 32 gehen, von mir aus ein bisschen korrigieren, aber eigentlich recht stringent auf die 33 und fortfolgende 34 Dollar gehen, bis wir dann letzten Endes final, von mir aus auch mit Schwüngen und so Zwischenkorrekturen, auf die 35 Dollar laufen. Von dort aus müssen wir dann mal sehen. Also dass es jetzt nochmal gravierend nach unten gehen sollte, das würde mich tatsächlich überraschen. Jetzt müssen wir uns überlegen, jetzt geht die Fed davon aus, dass die Inflation noch nicht vom Tisch ist. Ganz im Gegenteil, dass sie kommen könnte. Wir sehen im Euro, ja, das heißt in der Eurozone, Deutschland, Euro, Europa, sehen wir anziehende Inflation. Und warum soll das in anderen Ländern anders sein? Das bedeutet natürlich, geht die Welt dann auf Sicherheit, auf Inflationsschutz von den ganzen Krisen, die wir haben, mal ganz abgesehen. Ja, das bedeutet, im Endeffekt ist man hier erstmal dabei, dass man sagt, und dann eben mal Edelmetall und auch als Industriemetall mit stärkerer Wirtschaft, starker Wirtschaft in den USA, aber auch weltweit, muss man fairerweise auch sagen, ist ja nicht nur die USA, die ganz gut läuft, sondern es gilt ja weltweit bis auf, na gut. Ja, und das bedeutet im Endeffekt natürlich, wird dann auch Silber eingesetzt zur Produktion, ja, wo auch immer das dann eingesetzt wird. Und dementsprechend spricht hier einiges für Silber. Und bei 29 Dollar, rund 29 Dollar, hat man eigentlich ganz guten Bereich, wo man sich dann absichern kann, wenn man hier etwas spekulativer unterwegs ist als Käufer. Ja, damit gehen wir in den Bitcoin. Ja, und der Bitcoin, ich will nicht sagen, er enttäuscht, aber er macht auch nicht unbedingt Mut. Es geht rauf, es geht wieder runter, und zwar in einer Abfolge. Ja, das kennen wir natürlich schon vom Bitcoin. Das ging ja immer wieder mal so. Ja, hier fällt ins Auge der ganze Dezember 22, der Januar, ja, genau, Dezember 23 vielmehr, Januar 24 ging es in der Abfolge. Dann auch so zuletzt vor dem Durchbruch. Ja, und das ist natürlich klar. Es fehlt momentan die preisliche Korrektur. Das müssen wir einfach sagen. Und dann kann es ja, wenn es eine Korrektur sein soll, nur noch über die Zeit gehen. Und das ist das Zermürbende da dran. Es läuft seitwärts, grün, rot. Ja, man weiß nicht so richtig, wo man steht. Kann es doch noch die preisliche werden oder eben nicht? Kommen wir nochmal auf die 75 oder eben nicht? Das lässt sich natürlich jetzt nicht wirklich sagen. Fakt ist, wir sind nach wie vor überkauft. Ja? Nach wie vor ist dieser gesamte Bereich von 75 wie ein Magnet. Die Frage ist, wie stark ist dieser Magnet? Deshalb, ich lasse diese Option mit drin. Allerdings glaube ich momentan, nein, ich lasse sie nicht mehr mit drin. Ich glaube nicht mehr wirklich dran, dass es zu einer solchen Korrektur kommt. Ich gehe eher davon aus, dass wir uns weiter seitwärts bewegen. Es mag mal hier runter dippen, von mir aus auch die 85.000. Aber dann, momentan jedenfalls, ist die Wahrscheinlichkeit doch eher da, dass die Käufer zurückkommen und dementsprechend dieses günstigere Niveau dann halt nutzen, um sich wieder mit dem Bitcoin einzudecken. Und dann haben wir dann eben auch sowas wie eine Flagge, die sehr bullisch wäre und die dann hier als Fortsetzungsformation auch dient, um den Bitcoin wieder zurück auf die 100.000 und dann auf die 150.000 zu bringen. Schauen wir mal. Das, auch das ist spannend. Und auch da muss man eben schauen, inwieweit es hier vielleicht von der Fed auch abhängt, von der Inflation abhängt, ob es da neue Impulse gibt. Damit ab ins Ethereum. Ethereum hat ein ähnliches Schicksal. Man ist ja doch immer noch miteinander verknüpft. Sie sehen es, auch die aktuelle Woche ist relativ rot. Wir sehen hier gerade sowas wie ein Bearish Engulfing. Das hat jetzt nicht die wirkliche Gültigkeit, weil wir hier nicht wirklich eine große Korrektur nach oben haben. Aber es zeigt eben schon, dass die Käufer nicht wirklich aktiv sind. Tatsächlich kann ich mir hier schon vorstellen, dass es nochmal runterläuft auf die 2850, 2800 glatt. Hier habe ich 2830 markiert, aber sei es drum. Irgendwo in dem Bereich, Das kann ich mir durchaus vorstellen. Dann wird es an der Stelle spannend, inwieweit das reicht, Neukäufer zurückzugewinnen, alte Käufer wieder zurückzugewinnen. Oder ob es dann tatsächlich nochmal runtergeht auf die 2270. Das will ich jetzt auch noch nicht sagen. Krypto ist momentan nach wie vor stark und Bitcoin, Ethereum und gleich auch Solana. Die Frage ist, wie passiert die ganze, oder was passiert dann mit Donald Trump? Ja, welche Aussage kommt? Welche Idee spielt der Markt? Ja, das ist die Frage. Das kann zu einer Explosion oder Implosion führen. Ich gehe eher davon aus, dass es positiv ist für die Kryptos, zumal sich Donald Trump positiv geäußert hat. Elon Musk wird ja auch irgendwie immer, wie soll ich sagen, nicht, dass ihn einige als Präsidenten schon verwechseln. Ja? Also nichtsdestotrotz, er kommt halt immer mehr zur Geltung, spielt sich immer mehr auch, ich weiß nicht, ob er sich in den Vordergrund spielt, aber er steht immer mehr im Vordergrund, vor allem auch international, sie haben es vielleicht verfolgt. Was soll ich sagen? Er ist natürlich ein Krypto-Freund. Ihm wird der Dogecoin zugeschrieben. Ob es tatsächlich so ist, kann ich gar nicht sagen. Aber natürlich spielt er ab und an mal damit auf X, auf Twitter. Er ist ja auch bekannt schon vor Jahren. Ja, er postet irgendwas über Doge, Doge geht hoch. Er postet irgendwas Negatives, Doge, Doge geht runter. Was ist da dran? Man weiß es nicht, will es auch nicht aufklären. Und kann ich auch nicht, dazu stecke ich nicht zu tief darin drin. Aber schauen Sie ruhig den Kollegen Feyers an, der weiß da mehr im Übrigen. Nichtsdestotrotz, die Idee ist es eigentlich relativ greifbar, die 2850, dass man sich damit mal anfreunden kann und an der Stelle, auch jetzt markiere ich mal, kann man mal nach freundlichen Möglichkeiten suchen, um vielleicht einzusteigen, um dann eben die lange Karte für Ethereum halt auszuspielen. Wäre so eine Idee, auf die man dann mal achten kann. So, und zu guter Letzt, Solana kommt auch nicht vom Fleck, ist aber jetzt auch nicht wirklich ein Wunder, weil wir hängen hier am Widerstandsbereich fest, ja, bei rund $215. Jetzt geht es hier erstmal runter. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es ein bisschen höher läuft, aber soweit ist es dann doch noch nicht gewesen mit Solana. Das heißt, wir legen erstmal hier eine Pause ein. Die kann, ich meine, da brauchen wir nicht weiter drüber reden, sind wir eh knapp dran, Solana auf $180 bringen, aber auch, und das halte ich für realistisch, auf die $160. Von dort aus darf Solana gerne wieder steigen, denn sollte das nicht geschehen, dann reden wir als nächstes über den ganzen Bereich um $125, $130, ja, je nachdem. Ja, darüber reden wir dann, sollte der ganze Bereich bei $160 nicht halten. Soweit ist es noch lange nicht, aber man sollte auf jeden Fall schon mal ein Auge darauf werfen und sich eben überlegen, was macht man denn, sollte Solana einmal bei 160 ankommen. Und was macht man? Was sollte Solana bei irgendwas 130, 25, 125 ankommen? Also was kann man da machen? Momentan gesehen sind das beides noch Kaufkurse. Momentan. Man muss sehen, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt, in welcher Vehemenz auch hier die Preise fallen. Das muss man dann auch sehen. Und ob sie überhaupt fallen. Denn bei all diesen Kerzen, bitte, das darf man auch nicht vergessen, schauen Sie mal hier, ja, das Konzept der ignorierten Kerze ist natürlich nach wie vor weiterhin und immer eine Option, wenn man sowas sieht. Und das gilt für Solana genauso wie für den Bitcoin, genauso wie für Ethereum. Ja, also an der Stelle, das will ich auch dazu auch nochmal sagen, dafür gibt es ja dieses Konzept, deshalb habe ich das auch vorgestellt, ja, um sich damit eben auch mal zu beschäftigen, denn das wäre die Überraschung. Gut, damit haben wir es auch schon wieder für Fast and Forex. Und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass es ein bisschen später war. Dafür konnte vielleicht hier der Ausblick helfen. Muss mal schauen, haben wir eigentlich Sonnenuntergang? Ja, sieht man aber nicht. Aber wie auch immer, auf jeden Fall konnte das vielleicht ein bisschen helfen. Und nichtsdestotrotz, denke ich, die Informationen sind dennoch wertvoll, auch für die kommenden Tage. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder in der Marktwoche, wieder dann am Montag von einer weiteren Stelle, wo ich dann bin, neuer Ort. Werde ich aber auch entsprechend dann berichten und Ihnen schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Ihr Wieland Arlt.